Auf dem Acker, der Podcast von Acker mit Judith Rakers.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind wir wieder mit Auf dem Acker, dem Podcast von Acker. Acker ist ein Sozialunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in die Gesellschaft zu bringen. Zum Beispiel mit Bildungsprogrammen, in denen Schul- und Kita-Kinder, aber auch Studierende oder ganze Nachbarschaften ihr eigenes Gemüse anbauen. Über Acker und die Programme werden wir in dieser Podcast-Staffel immer mal wieder was erfahren, aber vor allem wollen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür begeistern, auf dem Acker, im Garten oder auf dem Balkon selbst die Hände in die Erde zu stecken. Ich tue das übrigens auch regelmäßig. Mein Name ist Judith Rakers. Ich bin Acker-Botschafterin und das Anbauen von Gemüse ist meine große Leidenschaft. Und ich bin jetzt sehr gespannt, mehr über die Leidenschaft unseres heutigen Gastes zu erfahren, denn er ist Experte in einem ganz anderen Element, dem Wasser nämlich. Herzlich willkommen, Professor Dr. Stefan Ramsdorf.
Hallo, schön hier zu sein.
Würden Sie sich einmal selber vorstellen? Das machen wir in diesem Podcast immer so. Bühne frei.
Ja, ich bin Stefan Ramsdorf und ich habe schon seit ich 12 Jahre alt war beschlossen, Wissenschaftler werden zu wollen und habe es nie bereut bis heute.
Das ist gut.
Ich habe mich erst als Schüler sehr für Astronomie interessiert und
dann, für die Sterne?
Genau, für die Sterne. Dann habe ich aber auch deswegen angefangen, Physik zu studieren. Und bei einem Auslandsjahr in Wales, in Großbritannien, hat mich praktisch die Meeresforschung gepackt. Da habe ich physikalische Ozeanographie ein Jahr lang gemacht und da habe ich beschlossen, das will ich machen, weil ich schon immer die Meere geliebt habe. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann nach Neuseeland gegangen, habe meine Doktorarbeit in der Ozeanographie dort geschrieben und dann war ich danach am Institut für Meereskunde in Kiel. Und jetzt bin ich seit 1996 schon viele Jahre hier in Potsdam am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und auch an der Uni Potsdam als Professor für die Physik der Ozeane.
Und Sie sind einer der renommiertesten Experten auf diesem Gebiet in Deutschland, das kann man, glaube ich, so sagen.
Das dürfen Sie sagen.
Ja, das darf ich sagen. Ach so, Dritte dürfen das immer sagen über einen. Es ist nicht nur so, dass sich unsere Gäste selbst vorstellen, sondern wir stellen auch immer den Ort des Podcastes vor, weil der nämlich jedes Mal ein anderer ist. Wir befinden uns hier nicht, hört man vielleicht schon, in einem schallgedämmten Podcaststudio, sondern in freier Wildbahn. Ja. Und zwar nicht auf dem Grund des Meeres oder in der Nähe eines Meeres, sondern in der Nähe einer Schule. Und zwar sind wir hier am Humboldt-Gymnasium in Potsdam, weil es hier bei diesem Gymnasium einen Lernort gibt, eine Gemüseakademie, wo Schülerinnen und Schüler lernen können, wie man Gemüse anbaut. Unsere Gäste im Podcast dürfen sich den Ort ganz oft selbst aussuchen. Und du hast dir diesen Ort ausgesucht. Warum? Welche Verbindung hast du zu dieser Schule?
Ja, meine beiden Kinder sind hier am Humboldt-Gymnasium in Potsdam. Meine Tochter hat gerade hier ihr Abi abgeschlossen und mein Sohn ist inzwischen in der 10. Klasse. Und die haben hier auch schon geackert, als das hier anfing.
Die haben aktiv mitgemacht. Das ist natürlich super. Was haben sie denn erzählt zu Hause? Dann können wir nämlich diese Perspektive auch mal mit reinkriegen in die Podcast-Folge. Was sagen die Eltern ackernder Kinder?
Also die haben, das hat denen gefallen. Also die haben auch schon in der Grundschule in Potsdam, da haben sie auch schon geackert. Und da haben wir auch mal als Eltern mit an in den Sommerferien einen Arbeitseinsatz gemacht, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ich war auch sehr beeindruckt von dem sehr gepflegten Acker, der wesentlich besser als mein Garten aussieht.
Und was musstest du machen bei diesem Arbeitseinsatz?
Wir mussten ein bisschen Unkraut jäten und gießen, weil es halt im Sommer war und Sommerferien und die Schüler eben meistens weg waren.
Was haben denn die Kinder zu Hause erzählt über das, was es bewirkt hat bei ihnen? Also haben die sich dann lieber gesünder ernährt? Hatten die ein anderes Verhältnis plötzlich zu einem Radieschen, weil sie selbst gesehen haben, wie es wächst?
Ja, das schon, aber das mit dem gesund Ernähren, das hat nicht sehr lange angehalten, ehrlich gesagt. Sie haben natürlich auch in der Schule gelernt, was man zu einer gesunden Ernährung zählt und wie viel Gemüse man da essen muss und so. Die Begeisterung, das zu essen, hält sich aber doch leider sehr in Grenzen.
obwohl sie schon quasi jetzt mehrere Jahre durch, ich will nicht sagen therapiert, aber begleitet werden, was das angeht.
Ja, also ich wundere mich auch immer jetzt so aus Sicht der Evolutionstheorie, warum eigentlich Kinder nicht von der Evolution her nach dem gesunden Essen streben, weil dann erhöht man ja eigentlich seine Überlebenswahrscheinlichkeit und es müsste sich ja genetisch durchsetzen. Aber wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass die Menschheit einen Großteil ihrer Zeit in Mangel gelebt hat und man deswegen total scharf drauf war, wenn man mal was Süßes fand, auf zuckrige Sachen und so weiter. So kann ich mir das nur erklären.
Aber ich denke ja immer, dass gerade die Evolutionsgeschichte des Menschen auch ganz viel damit zu tun hat, dass man so ein Glück empfindet, wenn man selber ackert und Gemüse anpflanzt, weil das ist ja letztlich in uns angelegt, ne? Weil wir ja über Jahrtausende, Zehntausende selber unser Gemüse angepflanzt haben, Ackerbau und Viehzucht betrieben haben. Also dass wir in Büros sitzen mit Computern und im Callcenter, das ist ja noch gar nicht so lange.
Das stimmt, aber wir haben tatsächlich als Homo sapiens, als Mensch, die Landwirtschaft erst vor 10.000 Jahren erfunden.
Und, vorher haben wir Beeren gesammelt,
das,
immerhin.
Vorher waren wir Sammler und Jäger.
Ja.
Und es war
aber
eben,
es waren Beeren.
Wir haben da vom Beginn an des Holozäns von einem sehr stabilen Klima profitiert, das jetzt 10.000 Jahre angehalten hat. Und das wir aber inzwischen hinter uns gelassen haben, leider. Und da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf.
Unbedingt. Im zweiten Teil des Podcasts reden wir über die Themen, die du uns mitgebracht hast. Und da wird Klima eine ganz große Rolle spielen und auch die Ozeane werden eine große Rolle spielen. Aber jetzt musst du leider erstmal durch. Du musst durch den Acker. Wir gehen jetzt
sehr
mal
gerne,
rein in die Lernfläche, in die Gemüseakademie des Humboldt-Gymnasiums hier in Potsdam. Und das darf ich schon mal verraten für unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist eine vergleichsweise kleine Fläche, die hier bewirtschaftet wird. Also es sind, ich würde mal sagen, was schätzt du, so 7 Meter Beet insgesamt? So 3 Meter tief?
Ja, vielleicht 8 mal 3 oder sowas.
Okay, 8 mal 3.
Sagen wir 25 Quadratmeter grob.
Was erkennst du hier?
Also Lavendel.
Sehr gut.
Erkenne ich erstmal. Dann sehe ich da, glaube ich, Zucchini mit den großen Blättern.
Ich glaube, das ist sogar Kürbis hier. Sie sind sich ja sehr ähnlich.
Ja, das
aber
könnte Kürbis
das sieht
sein.
Aus wie Kürbis.
Aber hier der
das
hier,
ist Zucchini,
das denke ich, ist eben Zucchini. Das kann man ja auch schon sehen, weil kleine Zucchini schon angesetzt sind.
Und Blüten, ne? Kleine haben wir hier
Blüten.
Schon. Hast du die schon mal gegessen, die Blüten von Zucchini?
Nein.
Kann man frittieren, sind
kann
ganz
man
lecker.
Frittieren, okay.
So, was ist das denn hier? Jetzt hier?
Tja, ich würde jetzt mal raten, Tomaten. Nee, das ist glaube ich falsch. Kartoffeln.
Richtig, das sind Kartoffeln. Da kommen wir gleich nochmal zurück, weil das ist nämlich das Gemüse dieser Podcast-Folge.
Ja.
Wir gehen aber nochmal einen Schritt weiter, um hier erstmal den Rest zu erkunden.
Das ist Kohl irgendwelcher Art?
Das ist Schwarzkohl oder auch Palmkohl genannt. Eine besondere
okay.
Kohlsorte, die aussieht wie eine kleine Palme.
Das stimmt.
Lässt sich verarbeiten wie Grünkohl. Und weißt du, was das daneben ist? Das Bunte?
Na, weiß ich nicht. Rotkohl? Nee. Nee, Rotkohl sieht ja ganz anders aus.
Der hat ja so. Ja, Rotkohl ist ja wie so eine Kugel. Ne?
Ja,
und das hier hat ja ganz lange Blätter. Das ist Mangold.
Ach, das ist Mangold.
Ja, und zwar ist das möglicherweise die Sorte Bright Lights. Ich weiß es nicht, aber das ist ein bunter Mangold, der extrem hübsch ist. Und das Tolle an Mangold ist, er wächst immer wieder nach, wenn man nur die äußeren Blätter abschneidet. Hat man einmal gesät und kann sogar 2 Jahre, weil er wiederkommt im nächsten Jahr, davon ernten. Ein super Gemüse auch für den Balkon, weil es auch sehr hübsch ist, oder?
Mhm. Absolut,
oder
ja.
Oder nicht? Schön bunt. Hier haben wir Lauch.
Kann ich mir überlegen. Lauch, genau. Das sieht aus wie Karotten.
Richtig. Die sind noch nicht so weit. Daneben sind Zwiebeln, rote.
Ja, stimmt. Die kommen ja so aus dem Boden raus.
Ja, das ist, die drücken sich so raus. Die müssen ja auch immer von Anfang an auch so ein bisschen rausgucken. Und das Schöne ist, wenn man hier Möhren und Zwiebeln nebeneinander pflanzt. Weißt du, was das für einen Effekt hat?
Nein.
Dann darf ich dir als Professor noch was beibringen.
Natürlich,
heute. Das finde
natürlich.
Ich großartig. Die Möhre hält die Zwiebelfliege fern mit ihrem Geruch und die Zwiebel hält die Möhrenfliege fern mit ihrem Geruch.
Okay.
Das ist eine super Art, einfach die Schädlinge schon mal, also zwei hat man schon mal weniger, zwei Schädlinge, weil das nebeneinander wächst hier.
Hervorragend.
Ich glaube, daneben wächst auch noch Pastinake, sieht so ein bisschen so aus, möglicherweise. Hier ist geschossener Salat, hier hat jemand nicht geerntet.
Das sieht doch aus wie Salatblätter. Und der Salat ist aber jetzt hier schon so auf einen halben Meter hoch zum Teil.
Ja, Er ist sehr bitter dann wahrscheinlich geworden. Auch hier der Rucola ist extrem geschossen. Dann gibt es da eine Pflücksalatsorte, die geschossen ist. Also hier hat sich irgendjemand nicht so richtig zeitnah gekümmert. Ist dir das auch schon mal passiert beim Gemüseanbau? Oder baust du gar nicht selber
also
an?
Also ich habe in meinem Garten ehrlich gesagt kein Gemüse im Moment. Wir hatten aber auch schon mal Zucchini am Kompost und sowas. Aber im Moment habe ich eigentlich nur Obst.
Warum?
ja, vielleicht, weil es einfacher ist und bequemer.
Was für ein Obst hast du denn?
Eine Menge, also von Weintrauben, Pfirsichbaum, Aprikosen,
toll.
Kirschen, Kornelkirschen, Apfel, Birne, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Pflaumen. Ich glaube, jetzt habe ich vielleicht alles.
Ja, das ist ja irre. Das ist ja wie ein Obstparadies dann bei euch.
Das ist eher Obst als auf jeden Fall mehr als Gemüse. Gemüse habe ich eigentlich im Moment gar keins mehr.
Aber hast du mal Gemüse angebaut?
Also ich habe als meine erste Erfahrung in der Grundschule, da hatten wir auch ein Schulgärtchen, das war in Holland, da war ich in der Grundschule, da habe ich mal rote Beete angebaut und geerntet und dann habe ich die zu meiner Mutter gebracht und die hat die nicht weich bekommen, die hat es mehrere Stunden gekocht und sagte, es ist immer noch hart. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aber es war so eine kleine Familienerinnerung, dass die rote Beete aus dem Schulgarten war irgendwie, brauchte stundenlanges Kochen.
War sehr widerständig.
Das kann ich gar nicht nachvollziehen. vielleicht hatte meine Mutter einfach falsche Vorstellungen, wie weich sie werden soll. Keine Ahnung.
Möglicherweise.
Ja? Eigentlich soll die ja auch bissfest sein.
Ja. Also, hast du denn hier schon gesehen? Wir haben ja auch rote Beete. Ich habe sie schon erspäht.
Ist das hier drunter? Oder?
Ja, das ist ja. Wahrscheinlich rote Beete. Also da gehe ich stark von aus. Es könnte natürlich, also Radieschen und rote Beete sehen sich ja sehr ähnlich und Rettich.
Ja.
Vielleicht, ich ziehe mal hier so raus.
Das sieht nach
ja,
rote Beete aus.
Ist es auch einfach nur ein sehr großes Radieschen.
Ich hatte später dann den Klassiker Gartenkresse, das ist das Allereinfachste, was am schnellsten kommt. Und Karotten habe ich auch. Karotten und Radieschen habe ich als Gymnasiast dann später im Garten meiner Eltern auch immer gerne angebaut. Ich hatte immer richtig Lust, wenn der Frühling kam, was im Garten zu machen, auszusehen und so. Und das hatte ich dann immer gemacht.
Und dann hast du wann angefangen? Im Frühling? Also so ab März kamen die Frühlingsgefühle und dann hast du ausgesät draußen?
Nein, das war immer mein Problem. Ich habe dann immer nach Sachen gesucht, die man jetzt schon im Freiland aussehen konnte, wenn meine Frühlingsgefühle da waren. Und die meisten Sachen waren immer eigentlich noch nicht dran.
Mhm.
Und tatsächlich, also deswegen bin ich auch bei Radieschen und so gelandet, weil man das dann gerade schnell gleich machen konnte, wenn die Frühlingsgefühle da waren, wenn es zum ersten Mal richtig schönes Wetter war.
Ich glaube, das ist das Problem, was viele haben, die so anfangen mit dem Gärtnern. Man hat sich dann vorgenommen, dieses Jahr mache ich das und dann kommt so eine Wärmetemperatur irgendwie dazu, also so eine Periode und dann ist Sonne und dann denkt man, jetzt kann man loslegen und dann sät man leider Dinge im Garten schon ein, die erst ab Mitte Mai nach den Eisheiligen eigentlich raus sollen und dann werden die nix. Und dann denkt man, ich kann das nicht und ist frustriert und versucht es nie wieder, obwohl man einfach nur zur falschen Zeit eingesät hat.
Also das ist mir nicht passiert, weil ich habe ja auf diese kleinen Samentütchen geschaut und da stand dann Aussand im Freiland ab Mai oder so und natürlich im Frühbeet oder im Töpfchen. Aber das war mir dann schon wieder zu umständlich, obwohl ich habe das ein, zweimal auch gemacht.
Kannst du gut mit Scheitern umgehen, wenn was nicht funktioniert?
Weiß ich nicht, aber ja, man muss es halt akzeptieren, wenn es nicht funktioniert. Als Wissenschaftler klappt ja lange nicht alles, was man ausprobiert. Natürlich möchte man ungern was umsonst gemacht haben, was dann nicht funktioniert am Ende, aber hilft ja nichts.
Hast du auch schon Misserfolge gehabt beim Thema Obst? Stichwort Vögel? Also ich zum Beispiel habe einen Mirabellenbaum bei mir im Garten, da kann ich fast nicht selber essen, weil das essen die Vögel.
Na, ich habe hauptsächlich die Misserfolge mit Pfirsich, weil da immer so ein Schädling ist, der sich auf meinen Pfirsichbäumen ausbreitet. Dieses Jahr habe ich nach Anleitung aus dem Internet einen Knoblauchsud überall verspritzt, als gerade die Knospen der Blüten da waren. Hat nichts genützt, der Schädling war wieder da und hat alle Blätter angefressen.
Oh.
Ja,
und
aber
du hast nach Knoblauch gestunken, weil du
Das mache ich sowieso, weil ich sehr gerne Knoblauch esse.
Aber, dann ist ja gut.
Ja.
Pass auf, jetzt gehen wir. Hier sind auch übrigens Erdbeeren, finde ich sehr schön. Und wir haben auch hier Tomaten.
Stimmt, Erdbeeren
im Beet.
Hatten wir auch mal im Garten.
Ne? Das ist toll. Aber lass uns nochmal zurückgehen zur Kartoffel. Weil die Kartoffel ist das Gemüse dieser Podcast-Folge. Wir haben immer ein Gemüse, was so ein bisschen im Mittelpunkt steht, wozu wir auch gleich noch mehr erfahren werden in der Rubrik Gemüsekunde. Aber wir gucken jetzt erstmal, was die Kinder hier anbauen. Also es ist ein Beet, es ist so 2 Meter breit und eben auch 3 Meter lang. Und hier sind jetzt Kartoffelpflanzen drin. Wir zeichnen den Podcast im Juli auf. Das heißt, die sind jetzt noch nicht erntereif. Weißt du, woran man das erkennt, dass sie erntereif sind?
Nein.
Wenn es oben ganz verwelkt ist und gestrüppig ist und man denkt, okay, die haben eine schlimme Krankheit, okay, ich kann nichts mehr essen, dann kannst du sie eigentlich rausholen. Also wenn wir jetzt dran ziehen würden, das wollen wir nicht machen, weil dann war es das mit der Kartoffel, die ist hier so schön angehäufelt, dann würden wir noch sehr, sehr kleine Kartoffeln finden. Aber wir haben ein paar mitgebracht, guck mal, ein paar größere, ich gebe dir die mal in die Hände. Das ist ja so eine klassische Kartoffel, ne? Die ist gelb und so oval. Das ist, weißt du wahrscheinlich selber, oder? Was das für eine Sorte ist?
Das sieht aus wie eine Süßkartoffel.
Ja, würde ich auch sagen. Und hier haben wir eine, die ist pink. Und in meinem Garten gibt es eine ähnliche, die ist dann runder, größer, pink und die hat gelbe Punkte. Sieht aus wie ein Clownfisch. Also es gibt eine unfassbare Sortenvielfalt bei Kartoffeln. Mhm. Und wir werden jetzt noch mehr über die Kartoffel erfahren. Und zwar in der Rubrik Gemüsekunde. Wie in jeder Folge auf dem Acker erzählt uns Landwirtschaftsexperte und Kulturpflanzenforscher Dr. Thomas Gladis jetzt mehr über ein bestimmtes Gemüse, die Kartoffel in diesem Fall. Thomas baut in seinem eigenen Garten um die 70 verschiedenen Kartoffelsorten an. 70!
Wow.
Wahnsinn! Bühne frei für Dr. T, die Kartoffel, und natürlich für die neugierige 11-jährige Anna.
Gemüsekunde mit Dr. T.
Thomas, um welches Gemüse geht es denn heute? Ich bin schon ganz gespannt.
Sie gehört zur Familie der Nachtschattengewächse und wird auch Erdapfel, Grundbirne, in der Uckermark Nudel und in der Wissenschaft Solanum tuberosum genannt. Die Rede ist, klar, von der Kartoffel.
Kartoffeln! Die wachsen auch zu Hause bei mir im Garten.
Wenn wir im Volksmund von Kartoffeln sprechen, meinen wir die unterirdischen Knollen der Kartoffelpflanze, aber auch über der Erde macht die Kartoffel ordentlich was her. Weiße, bläuliche oder sogar violette Blüten finden wir im Kartoffelbeet und nach der Blüte entwickelt die Kartoffel runde Beerenfrüchte. Aber Vorsicht! So schön die Blüten der Kartoffel auch sind, die Knolle unter der Erde ist der einzige essbare Teil der Pflanze. Alles von der Kartoffel, was über der Erde wächst, ist giftig. Der Botanische Sondergarten in Hamburg hat die Kartoffel 2022 sogar zur Giftpflanze des Jahres ernannt.
Interessant! Da habe ich schon wieder etwas gelernt. Was gibt es denn sonst noch Spannendes über die Kartoffel zu wissen?
Da sie besonders anpassungsfähig ist, kann sie fast überall auf der Welt angebaut werden. In Südamerika gibt es mehrere knollentragende Solanum-Arten, weltweit sogar tausende Sorten der einen bei uns bekannten Kartoffelart. Die meisten unserer Kartoffelsorten sind rund und gelb. Sie haben ganz flache Augen und unterscheiden sich optisch kaum voneinander.
Hast du schon mal rote, blau-violette oder vielleicht sogar mehrfarbige Kartoffeln probiert? Die schmecken genauso gut und alle zusammen im Kartoffelsalat sehen sie sogar besonders gut aus.
Von vergrünten Kartoffeln solltet ihr allerdings lieber die Finger lassen. Sie enthalten das leicht giftige, kratzig schmeckende Solanin. Damit die Kartoffeln in eurem Garten gar nicht erst grün werden, achtet darauf, die heranwachsenden Knollen immer gut mit Erde bedeckt zu halten.
Ich liebe ja Pellkartoffeln mit Quark. Wie kann man Kartoffeln noch zubereiten?
Nach der Ernte sind die Verwendungsmöglichkeiten der Kartoffel genauso vielfältig wie ihre Sorten. Von Salz-, Back- und Bratkartoffeln über Gnocchi, Rösti und Klöße bis hin zu Chips und Pommes ist alles möglich.
Pommes!
Für Püree eignen sich mehlig kochende Sorten am besten, festkochende sind für Salate perfekt. Die Vitamine und Mineralien der Kartoffeln bleiben am besten erhalten, wenn ihr die Knollen als Pellkartoffeln zubereitet.
Sag ich ja, Pellkartoffeln sind die besten. Aber wem verdanken wir dem Kartoffelanbau eigentlich?
Dem alten Fritz, König Friedrich II. Er hat den Kartoffelanbau im 18. Jahrhundert in den preußischen Provinzen eingeführt. Um seine Wünsche durchzusetzen, hat er die Kartoffelbefehle zum flächendeckenden Anbau der Knolle erlassen. Mit Erfolg. Die Kartoffel setzte sich im Anbau durch und sorgte tatsächlich für weniger Hungersnöte in seinem Königreich. Zwar machte sich der alte Fritz mit seiner strengen Kartoffelpolitik anfangs bestimmt nicht unbedingt beliebt, aber er wusste eben, Lorbeer macht nicht satt. besser, wer Kartoffeln hat.
Der war ja schlau. Danke, Thomas.
Hast du was gelernt, Stefan?
Ja.
Was denn?
Auf jeden Fall.
Was hat dich am meisten überrascht? Welche Info?
Was ich noch nicht wusste, was ja die praktische Info ist, dass man mehr von den Vitaminen und Mineralstoffen abkriegt, wenn man Pellkartoffeln isst.
Das war mir auch nicht so klar.
Ich mache das eigentlich eher so aus Faulheit. Mache ich das immer, da muss man sie nicht schälen. Aber dass das sogar besser ist, ist cool, gut zu wissen.
Du kennst dich doch mit Obst aus. Man sagt doch auch immer, es ist besser, wenn man den Apfel nicht schält, weil irgendwie angeblich die Vitamine unter der Schale sind.
Das stimmt. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, einen Apfel zu schälen, sondern den esse ich natürlich so.
Ist offensichtlich bei der Kartoffel dann ähnlich, haben wir heute gelernt, ne?
Genau.
Ich fand es auch interessant, dass die Kartoffel zu uns gebracht wurde, in unsere Gefilde, um besser gegen Hungerkrisen gewappnet zu sein.
Ja, eigentlich kommt sie aus Amerika und wurde, glaube ich, sogar schon von Kolumbus mitgebracht nach Europa. Und ja, die Kartoffel bietet einfach eine Menge Nährstoff auf kleiner Anbaufläche. Also die ist insofern dazu geeignet, viele Menschen satt zu machen. Aber wir haben ja dann gesehen, dass es auch gefährlich ist, zu einseitig nur auf Kartoffeln zu setzen in dieser schrecklichen irischen Hungersnot in den 1840ern. Damals sind von den 8 Millionen Iren 1 Million verhungert und 2 Millionen ausgewandert. Und auch heute noch hat sich die Bevölkerungszahl noch lange nicht wieder erholt auf das Niveau von vor dieser Kartoffelhungersnot.
Ist das diese irische Kartoffelkrise?
Genau, das war.
Das habe ich so im Hinterkopf, da habe ich mal was drüber gelesen.
Ja, ja. Ja? Das war, weil man in Irland sehr stark eben auf die Kartoffel gesetzt hat, zu stark, auch auf wenige Sorten. Es war eine Monokultur, die sich dann anfällig erwies für Kartoffelfäule. Und das hat zu einer riesigen Missernte-Katastrophe geführt.
Und ich lerne gerade, man kann mit dir, Stefan, nicht nur über Meere sprechen und über Klima, sondern du bist offensichtlich auch ein Experte für Kartoffeln. Finde ich toll.
Das bin ich nicht, aber ja, also ich kann auch ein bisschen mehr als Meere, nämlich Klima, Wetterextreme und solche Dinge. Und tatsächlich hat ein Vulkanausbruch auch mit teilweise beigetragen zu dieser Kartoffelkrise, anscheinend der Ausbruch des Tambora.
Ah.
Und das.
Deswegen hat es dein Fachgebiet berührt und deswegen hast du das aufgesogen, dieses Wissen?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das ursprünglich her habe, aber ich habe schon auch als Student mit Zelt und Rucksack mal Irland bereist. Also das Land hat mich schon auch fasziniert und interessiert.
Und das ist eine perfekte Überleitung, weil wir kommen nämlich jetzt zu den Themen, die dich so richtig doll interessieren. Gemüseanbau ist ja so ein bisschen unser Thema hier beim Acker-Podcast. Wir kommen zur Rubrik Nachgehakt und wollen jetzt über die Themen sprechen, die unseren Gästen am Herzen liegen. In dem Fall natürlich deine Themen. Das sind bei dir Klima und Meer. Ich sag's nochmal, du bist Klimatologe mit Schwerpunkt Ozeanographie, also Meeresforschung, mehrfach ausgezeichnet. Du bist einer der renommiertesten und meistzitierten Wissenschaftler auf diesem Fachgebiet. Und da wir jetzt so einen Experten im Podcast haben, wie steht es denn tatsächlich ums Klima? Ist es 5 vor 12 oder ist es schon 5 nach 12?
Naja, es ist schon eher nach 12, weil wir sehen ja an den Wetterextremen, den Überschwemmungen, die wir nicht nur in Deutschland, aber auch und auch in vielen anderen Ländern jetzt in letzter Zeit sehen. Und das ist eben das Erste, was der Laie jetzt so direkt spürt an dem Klimawandel, sind die zunehmenden Extreme. Als Wissenschaftler machen wir es natürlich an der globalen Durchschnittstemperatur fest. Die hat inzwischen diesen normalen Schwankungsbereich des gesamten Holozän, also der letzten 10.000 Jahre, schon verlassen. Aber der Laie hat ja kein Sinnesorgan für eine globale oder auch nicht mal für eine Jahresdurchschnittstemperatur.
Leider
sondern
vielleicht,
merkt dann am ehesten, wenn die Extreme passieren, die einfach so krass und so häufig noch nie passiert sind. Und in der Phase sind wir jetzt. Wir sind, wenn man es im Vergleich zum 19. Jahrhundert anschaut, in den letzten 12 Monaten sogar über 1,5 Grad wärmer gewesen als das zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das ist ja eigentlich die Grenze des Pariser Abkommens, dass wir da drunter bleiben wollen. Das gilt zwar jetzt nicht für einzelne Jahre, sondern im Mittel. Aber wie gesagt, einzelne Jahre sind wir jetzt da schon drüber.
Was sagst du denn denen, die dann vielleicht sagen, ja und, ist doch super, 1,5 Grad mehr, ist doch toll, haben wir einen schönen warmen Sommer, macht mir nichts.
Naja, das sagen die vielleicht, bis ihnen das Haus wegschwemmt oder sie in einer katastrophalen Hitzewelle leiden. Wir haben ja in dem Sommer 2022, der ja schon recht warm war in Europa, mindestens 65.000 Hitzetote gehabt. Und Hitze ist eigentlich wirklich ein stiller Killer. Das ist so das von den Wetterextremen das Tödlichste, was jetzt die Anzahl der Menschen angeht und die dadurch vorzeitig sterben. Und es gibt eben zunehmend größere Gebiete, je wärmer es wird, dann so ab 2, 2,5 Grad Erwärmung in Asien und Afrika, wo es einfach zu heiß wird, um dann dort zu leben. Und die Menschen werden dann natürlich weggehen.
Also es hat einen Einfluss auf die Bewegung, auf die Migration auf der Welt. Aber man kann auch, glaube ich, ganz im Kleinen bei sich selber da schon Veränderungen feststellen. Also alle, die einen Garten haben, haben festgestellt, im letzten und vorletzten Jahr war es so trocken, dass sie ständig halt mit dem Gartenschlauch zuwässern mussten und dass man sich irgendwann auch gefragt hat, wie lange kommt da eigentlich noch Wasser aus dem Wasserhahn, weil einfach der Grundwasserspiegel auch schon so gesunken ist durch diese anhaltende Trockenheit, ne? Was würdest du denn sagen, also sind das Phänomene, die jetzt noch in unserem aktuellen Menschenleben, ich bin jetzt 48, vielleicht hören uns auch welche zu, die sind 20 oder 10, die das noch wirklich betrifft, was ihre Überlebensfähigkeit angeht? Oder reden wir immer über Phänomene, die nur nachfolgende Generationen betreffen?
Nein, das betrifft natürlich die jetzt lebenden Menschen, auch mich. Also ich bin ja schon ein bisschen älter, ich bin schon über 60.
Und siehst aber viel jünger aus.
Das hilft in dem Fall nicht, aber ich habe wirklich die Erwartung und Hoffnung, wenn ich zum Beispiel so alt werde wie meine Mutter, die gerade gestorben ist, werde ich auf jeden Fall auch das Jahr 2050 noch erleben. Und wenn wir nicht sehr schnell die Emissionen runterkriegen, dann möchte ich das eigentlich nicht erleben. Das wird ganz massive Folgen haben. Das hat es ja jetzt schon für uns. An das Problem, was viele Menschen nicht verstehen, ist, der Klimawandel ist unumkehrbar für viele hunderte Jahre, manche Sachen für zehntausende Jahre. So lange hält sich auch ein Großteil des Kohlendioxid in der Luft, was wir jetzt zusätzlich reingegeben haben. Haben wir ja schon um die Hälfte erhöht, die Konzentration. Und das heißt, wir können nicht eines Tages sagen, jetzt wird es uns aber wirklich zu ungemütlich und zu heiß, jetzt machen wir was dagegen. Dann ist es zu spät. Man kann nur rechtzeitig Vorsorgeprinzip die Emissionen so schnell wie möglich auf Null bringen, dann wird es auch nicht mehr besser, sondern dann wird es nur nicht mehr noch weiter
noch
wärmer.
Schlimmer. Welche Rolle spielen die Meere und die Ozeane dabei beim Klimawandel?
Die Meere bedecken ja 71% unserer Erde. Also von daher sind wir eigentlich ein Ozeanplanet und die Meere nehmen mehr als 90% der zusätzlichen Wärmeeinstrahlung durch den Treibhauseffekt auf. Also von dem zusätzlichen Treibhauseffekt, den wir durch unsere Emissionen verursachen. Es gibt ja immer irgendwelche Leute, die glauben nicht, dass es wirklich am CO2 und sowas liegt. Aber da muss man sagen,
einer wird jetzt bald US-amerikanischer Präsident,
richtig,
möglicherweise.
Ja? Richtig, da muss man einfach sagen, das ist einfach eine gemessene Tatsache. Denn wir messen ja die Rückstrahlung und wir sehen auch genau an dem Frequenzbereich, das kommt von CO2-Molekülen. Wir messen, dass sie zunimmt. Wir überwachen ständig mit einem globalen Strahlungsmessnetz und mit Satelliten, die extra dafür da sind, wie viel Sonnenstrahlung kommt rein, natürlich, wie viel Reflektierte geht raus, wie viel Wärmestrahlung geht raus, wie viel Wärmestrahlung kommt am Boden an durch den Treibhauseffekt. Und von daher, das ist einfach alles Fakt, der völlig unbestreitbar ist. Ja, die von dieser zusätzlich eingefangenen Wärme, so kam ich ja drauf, geht eben über 90% in den Ozean. Nicht etwa, weil der sich stärker erwärmt als die Luft zum Beispiel, sondern weil der einfach eine viel größere Wärmespeicherfähigkeit hat. Und dadurch auch die Erwärmung hinauszögert. Denn es dauert einfach eine Zeit lang. Man weiß es, wenn man einen Topf Wasser auf dem Herd kocht. Das wird nicht sofort heiß, wenn ich den Herd anmache, sondern es dauert eine Zeit lang, weil Wasser eine hohe Wärmespeicherfähigkeit hat und es dauert, bis es sich erwärmt. Und das heißt eben, dass die Landgebiete der Erde sich deutlich stärker schon erwärmt haben. In Deutschland schon deutlich über 2 Grad. Ich habe ja gesagt, im globalen Mittel sind wir eigentlich jetzt zwar in den letzten Monaten bei 1,5, aber im Langzeittrend so bei 1,3. Aber in Deutschland eher schon bei 2,3 Grad. Und das ist auch in Europa generell so und überhaupt auf Landgebieten. Denn die Meere erwärmen sich langsamer. Die brauchen einfach dazu eine Zeit. Und ja, die Meere machen 71% des globalen Mittelwerts.
Boden kann ja CO2 aufnehmen und speichern. Ne? Moore sind sehr wichtig dafür. Können Ozeane auch CO2 aufnehmen?
Richtig, die Ozeane nehmen ein Viertel unserer CO2-Emissionen auf. Wenn sie das nicht täten, wäre die Erderwärmung noch weiter und schneller fortgeschritten jetzt, sodass die Ozeane auch da helfen, indem sie CO2 aufnehmen. Das hat aber auch einen Preis, weil das CO2 im Wasser gelöst ist Kohlensäure. Das kennt jeder aus der Sprudelflasche. Und das führt zu diesem Problem der Meeresversauerung. Das alleine wäre schon Grund genug, den CO2-Ausstoß so schnell wie möglich auf Null runterzukriegen.
Um das Ökosystem Meer nicht zu stören?
Um die Meeresversauerung. Denn wenn wir einfach so weiter emittieren, dann werden in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zunehmend Meeresgebiete so sauer, dass die Muscheln, die wir alle vom Strand kennen, sich auflösen in dem Wasser.
Das macht richtig gute Laune, das Gespräch mit dir, Stefan.
Ja, aber wir können es ja noch verhindern. Das ist eben das Entscheidende.
Ja, aber lass uns noch mal einmal weiter bei dem Problem bleiben, auch wenn es schwerfällt. Das ist ja die Realität. Wir haben ja auch ein Problem mit Überfischung in den Ozeanen und Meeren. Gehen wir mit diesem vielen Wasser auf dem Planeten genauso wenig nachhaltig um wie mit unseren Böden?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sogar noch schlechter, weil wir leben zumindest auf unseren Böden hier und sehen, was da passiert. Während was unter der Wasseroberfläche im Meer passiert, das sieht ja fast niemand. Und so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn, sind sich viele Menschen noch nicht genug bewusst, was wir da alles gerade kaputt machen. Die Überfischung ist bekannt, ist eines der großen Probleme. Ist auch eins, was sich lösen lässt. Und manche Länder haben es auch ganz gut schon in den Griff bekommen.
Mit Fangquoten.
In Australien, zum Beispiel, auch ne? USA. Mit Fangquoten.
Ja.
In Europa ist das ja immer das Problem, dass es zwischen in der EU, die EU setzt die Fangquoten, aber dann gibt es einzelne Staaten, das ist dann ein Kompromiss. Die wollen das nicht. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt eben Staaten, die viel Fischerei haben und gegen striktere Fangquoten sind. Und statt dass sie dann die Fangquoten nehmen, die wissenschaftlich begründet und gerechtfertigt sind, wird das dann ausgehandelt, verwässert, bis die Fangquoten einfach zu schwach sind und die Fischbestände weiter zurückgehen. Das ist dann natürlich auch komplett kurzsichtig, weil man schädigt damit ja auch die Fischerei selber, wenn sie nicht nachhaltig ist und dann irgendwann die Bestände einfach weg sind.
Und gar nichts mehr zu angeln ist, ja.
Das ist nur ein Problem. Wir haben das Problem des Plastik im Meer und vor allem auch des Mikroplastik. Nicht nur diese großen sichtbaren Plastikteile, ist auch schon schlimm genug.
Reste man kennt von Fischernetz, es von Stränden Müll und so weiter.
Genau. Ja. Sondern es gibt eben auch das Mikroplastik, was wir inzwischen alle auch im Körper haben, weil man eben Fisch isst und so weiter. Kann man gar nicht richtig verhindern. Dann gibt es das Problem der zunehmenden Sauerstoffarmut in den Meeren. Es gibt diese sauerstoffarmen Todeszonen, wo die Fische quasi nicht mehr atmen können, weil der Sauerstoffgehalt des Meerwassers zu gering ist. Das hat auch zum Teil mit der Erwärmung zu tun, weil wenn ich das Meer von oben erwärme, warmes Wasser schwimmt ja oben, dann ist es wie wenn man so eine Schicht oben drauf legt und es nicht mehr so gut in die Tiefe vermischt. Und diese Vermischung von der Oberfläche, wo Sauerstoffaustausch stattfindet mit der Luft, in die Tiefe bringt eben den Sauerstoff darunter. Und das behindern wir auch durch die Erwärmung. Und in den Küstengebieten, wo Flüsse ins Meer gehen, ist es auch die Überdüngung von der Landwirtschaft, die dann zu Fäulnisprozessen führt und solchen Dingen, Algenblüten, die den Sauerstoff aufbrauchen. Und da haben wir auch Probleme mit Sauerstoffmangel.
Ich habe ja vorhin über die Dürre im Garten gesprochen, ne? Die ich auch letztes Jahr ganz doll erlebt habe bei mir im Garten und vorletztes Jahr auch. Und dieses Jahr so ein nasses Jahr, ganz viele Klagen über Schnecken, weil es einfach überall feucht ist und man hat das Gefühl, die Erde trocknet gar nicht mehr richtig durch. Wie passt das eigentlich zusammen? Erst Dürre und dann dieser wahnsinnig reichhaltiger Regen.
Ja, das verstehen viele nicht und die sagen dann, ja, wenn es zu nass ist, sagen die Klimaforscher, ist der Klimawandel, wenn es zu trocken ist, soll es auch der Klimawandel sein. Das ist aber tatsächlich so und es liegt an einem physikalischen Gesetz, was schon aus dem Jahr 1834 bekannt ist, nämlich der Tatsache, dass Luft mehr Wasser aufnehmen kann, je wärmer sie wird. Ah. Und das bedeutet eben zum einen, eine richtig gesättigte Luftmasse hat pro Grad, die sie wärmer ist, 7% mehr Wasser drin, das sich dann abregnet. Und die Kehrseite davon ist, dass jetzt, wenn es keine gesättigte Luftmasse ist, keine Wetterlage, wo es regnet oder so, sondern ein sonniger Tag oder so, dann kann die Luft auch mehr Wasserdampf aufnehmen. Und das heißt, es verdunstet das von den Böden aus den Pflanzen viel schneller, das Wasser, weil es von der Luft eben besser schneller aufgenommen wird, weggebracht wird. Und das bedeutet eben, dass selbst wenn der Regen total gleich bleiben würde, würde es bei uns immer mehr Dürreprobleme geben, weil die Böden austrocknen, weil es wärmer ist. Man braucht also erheblich mehr Niederschlag, 15% oder so, um die Verdunstung, die zunehmende Verdunstung von einem Grad Erwärmung wieder auszugleichen. Und das Blöde ist, insgesamt fällt lange nicht so viel zusätzlicher Regen, wie man brauchen würde. Und außerdem, die zunehmenden Regenmengen kommen hauptsächlich in Extremniederschlägen runter. Das haben auch Schweizer Kollegen von der ETH Zürich gezeigt. Wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel besonders starke Niederschlagsmengen. Ich habe gehört, sogar die höchsten seit Messbeginn 1881 in Deutschland. Habe ich von Östen Terli, dem Wettermoderator, gelesen. Und das liegt eben daran, dass wir im Moment extrem warme Meerestemperaturen haben, gerade auch draußen im Atlantik. Und das heißt, auch vom Meer, von der Meeroberfläche, verdunstet dann natürlich mehr Wasser, was dann auch irgendwo runterkommen muss. Und leider kommt es eben hauptsächlich in den Extremregen runter. Und so die typischen leichten Regentage, die nehmen eher ab, die Extremregentage nehmen zu. Das ist also alles, sowohl die Dürreprobleme als auch die Extremregen und Überflutungen, werden durch die Erderwärmung immer mehr.
Das Problem ist ja auch, sage ich jetzt mal wieder aus Sicht einer Gärtnerin, dass dann oft ja auch beides aufeinander trifft. Ne? Du hast also einen extrem trockenen Boden, der stark verdichtet ist durch die Trockenheit und dann kommt so ein extremer Regen und das Wasser kann überhaupt nicht mehr richtig eindringen in diesen Betonboden, der da entstanden ist.
Das ist auch ein Problem.
Und dann, also ich hatte das letztes Jahr, ich habe Hühner. Und ich hatte Küken in dem Jahr.
Okay.
Und die waren in so einem Kükenstall untergebracht. Und dann gab es diesen extremen Regen, ganz krass, irgendwie halb Hamburg war überschwemmt. Und ich hatte wirklich Angst um das Leben meiner Küken, weil die ja nicht nass werden dürfen, wenn die noch nicht voll befiedert sind. Mhm. Und die waren in diesem Gluckenstall und konnten sich auch gar nicht retten. Mhm. Dann hat die Mama die alle auf ihren Rücken genommen, damit die halt nicht ertrinken, weil das so hoch stand im Gehege, weil ich da halt auch den Boden nicht auflockere, irgendwie mit Gartenwerkzeugen, was ich in den Beeten natürlich mache, aber im Hühnergehege nicht. Die haben das schön festgekratzt alles, selber die Hühner. Und das war ein richtiges Problem. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn du arbeitest mit der Natur, wenn du Gemüse anbaust, wenn du Hühner hast, wenn du dich auffällst, dass dir dann diese Dinge einfach auch viel mehr auffallen. Denn früher in der vierten Etage meiner Altbauwohnung, ja gut, dann hat es halt geregnet, da habe ich mir halt einen Fernseher angemacht und es war halt irgendwie gemütlich zu Hause. Ja. Und jetzt denke ich mir, shit, was mache ich jetzt? Mein ganzes Gemüse geht kaputt, meine Tiere sind in Gefahr. Also man ist einfach näher dran, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Was kann man denn jetzt tun oder sagen wir eher, was muss man jetzt tun? Und zwar sehr kurzfristig.
Man muss einfach das machen, was man versprochen hat, was alle versprochen haben. Ich habe das Pariser Abkommen erwähnt, 2015. Da wurde ja Jahrzehnte drüber verhandelt, bis das alle Staaten eingesehen haben.
Bis man einen Kompromiss gefunden hat auch. Ne?
Und einen vernünftigen Kompromiss gefunden hat. Denn wir wissen ja, spätestens seit dem ersten Bericht des Weltklimarates, IPCC, von 1990, was los ist. Damals, das ist ein Konsensbericht, Stand der Wissenschaft. Und damals stand schon im ersten Satz, es ist sicher, dass die Treibhausgasemissionen zu einer Erwärmung führen. Und deswegen hat man 1992 bei dem Umweltgipfel, Erdgipfel in Rio de Janeiro haben alle Staaten beschlossen, einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern. 1992. Das ist also jetzt 32 Jahre her. Und
ist es seitdem besser geworden?
Hat man in jährlichen Verhandlungen immer mit allen Staaten verhandelt, wie man das jetzt macht. Es gab als Zwischenschritt das Kyoto-Protokoll. Aber der CO2-Ausstoß steigt ja immer noch. Der ist noch nicht mal am Sinken. Und er muss auf null. Nur null CO2-Emissionen bringen ein stabiles Klima. Und ein Hauptgrund, warum man so wenig Fortschritte gemacht hat, aus meiner Sicht, ist die massive Desinformations- und Lobbytätigkeit der fossilen Konzerne, die einfach damit noch weiter Geld verdienen wollten.
Also der Mineralölkonzerne?
Mineralöl, Kohle, da kann man auch durchaus andere wie Autoindustrie und so weiter mit dazu rechnen. Aber wir wissen zum Beispiel aus journalistischen Recherchen, aus internen Dokumenten der Firma Exxon, das ist eine große Ölfirma aus den USA, dass die schon in den 1970er Jahren und 1980er Jahren mit ihren eigenen Forschern Klimaprognosen gemacht haben, die ziemlich genau eingetreten sind, weil man konnte damals schon relativ leicht ausrechnen, wie viel Erderwärmung es geben wird, wenn wir eben weiter so machen mit den fossilen Energien wie bislang. Und die wussten genau, was sie tun, was die Folgen sein werden, haben aber der Öffentlichkeit mit hunderten Millionen Dollar Aufwand Märchen erzählt, Falschinformationen, die heute noch von Leuten wie der AfD, den sogenannten Klimaskeptikern, wiedergegeben bei uns im Wahlkampf genutzt werden. Das ist alles ursprünglich mal aus dieser Lobbytätigkeit der fossilen Industrie gekommen.
Und welche Motive hat die Industrie? Wirtschaftliche, rein wirtschaftliche, geldgetriebene Motive?
Ja, würde ich sagen.
Oder kann man es auch
einfach
anders sehen?
Ich halte das für reinen Egoismus. Man will einfach das eigene Geschäftsmodell noch möglichst lange fortsetzen.
Also Sie würden unterstellen, Sie wissen, dass es falsch ist und Sie verbreiten es trotzdem, um Ihren Geschäftsbereich
zu schützen. Das ist auch belegt in der Forschung durch Kollegen der Harvard University, eine Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes zum Beispiel. Wenn man vergleicht, was in den internen Dokumenten gesagt wird und was dann der Öffentlichkeit erzählt wird, wird der Öffentlichkeit bewusst falsch Informationen erzählt. Und das sieht man auch jetzt ja wieder. Zum Beispiel ist gerade belegt worden, nicht nur bei uns, auch in Großbritannien gab es ja massive Kampagnen gegen Wärmepumpen, also Falschinformationen, wie teuer das ist, dass man sein Haus renovieren muss und lauter so Zeugs über Wärmepumpen. Und in Großbritannien ist belegt worden, dass das von der Gasindustrie, Erdgasindustrie finanziert worden ist, diese Falschinformationen.
Mhm. Und wie reagieren Sie dann als Wissenschaftler, wenn Sie sagen, ich habe die Fakten und das ist belegt und ich habe sie aus unterschiedlichsten Quellen, es ist valide, was ich habe und ich sehe, da findet eine Kampagne statt, die für Desinformation sorgt, die Lobbyarbeit ist. Versuchen Sie denn ins Gespräch zu kommen mit den Absendern dieser Kampagnen? Versuchen Sie Überzeugungsarbeit zu leisten oder ist das völlig, also aussichtslos?
Also meine Erfahrung ist, dass das aussichtslos ist. Man muss einfach die Menschen aufklären darüber, was die wissenschaftlichen Fakten sind. Und das ist die Aufgabe aller Wissenschaftler. Und dazu gibt es ja zum Beispiel diese IPCC-Berichte, wo hunderte Wissenschaftler jahrelang ehrenamtlich, ohne Geld dafür zu kriegen, zusammenarbeiten, um den Stand der Wissenschaft zu sortieren, durchzudiskutieren, zusammenzufassen. Es erscheinen ja zum Klimawandel mehr als 20.000 wissenschaftliche Studien jedes Jahr. Es kann natürlich kein Einzelner alles verarbeiten, aber es ist eben Aufgabe der Wissenschaft, die Informationen eben dann auch so zusammenzufassen, dass man sie den Entscheidungsträgern der Öffentlichkeit eben verständlich präsentiert.
Wir kommen jetzt zum dritten Teil unseres Podcasts, zum Teil tiefer graben mit Acker. Die Wissenschaft und zum Glück, auch wir sind uns hier ja einig, wenn wir die Klimakrise noch aufhalten wollen, müssen wir jetzt anpacken. Und einer ist davon ganz besonders überzeugt, nämlich Acker-Gründer Christoph Schmitz. Der ist heute mal wieder persönlich mit uns auf dem Acker und wir wollen mit ihm besprechen, wie Acker sich für eine nachhaltigere Gesellschaft stark macht und was es neben dreckigen Händen noch alles braucht für eine zukunftsfähige Welt.
Tiefer graben mit Acker.
Hallo Christoph.
Hallo Judith, hallo Stefan.
Ihr beide kennt hallo. Euch, ne?
Ja?
Woher?
Aus dem Institut. Ich war als junger, kleiner Doktorand, hatte ich die Ehre, das Büro direkt neben dem Büro von Stefan zu haben und hatte die Ehre, da 1, 2, 3 Mal mit ihm essen zu gehen. Und das hat mich sehr inspiriert.
Stefan, hattest du ein Bewusstsein dafür, dass da jemand neben dir sitzt, der an dir hochschaut?
Nein, habe ich nicht. Und ich war dann auch sehr beeindruckt, als ich dann später erfahren habe, dass er jetzt diese tolle Acker-Initiative gegründet hat. So soll es sein, dass Menschen eben wirklich Initiative ergreifen und etwas tun.
Jetzt haben wir ja gerade über so große Probleme gesprochen. Da geht es um die ganze Erde, da geht es um Ozeane, da geht es um riesige Konzerne. Das hast du mit deiner Wissenschaft im Blick. Kann da so eine kleine Initiative, die Kindern und Jugendlichen Gemüseanbau beibringt, überhaupt was bewirken?
Das glaube ich schon. Man muss ja als Einzelner dran denken, man muss ja nicht alleine die Welt retten. Viele Leute denken, das Problem ist viel zu groß, aber es muss ja jeder nur seinen kleinen Teil beitragen. Und so eine Initiative ist ja schon mehr als die allermeisten machen, auf jeden Fall. Und ich glaube, klar ist es, man kann jetzt nicht drauf setzen, dass die nächste Generation Kinder uns das Problem löst. Es ist inzwischen so dringend, dass wir es jetzt alle zusammen sofort lösen müssen. Mhm. Aber die Kinder heranzuführen ist auf jeden Fall immer sehr gut, ist auch unabhängig vom Klimawandel, ist natürlich toll, die Verbundenheit mit der Natur. Wir haben ja auch eine Krise der Artenvielfalt, nicht nur eine Klimakrise, dieses Bewusstsein zu stärken. Und ich glaube, dass aus direkter Erfahrung einfach, wenn man nicht immer nur im Kinderzimmer am Computer sitzt, sondern eben auch mal draußen die Hände schmutzig macht, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Wo du gerade über Artenvielfalt sprichst, kommt wie gerufen ein kleiner Kohlweißling, ein Schmetterling und möchte sich niederlassen auf dem Mangold und auf dem Palmkohl. Ich möchte mich schützend darüber werfen, um es zu verhindern.
Nein, wir lassen die Natur gewähren.
Ja, genau, sie dürfen mitessen. Okay.
Genau. Ja, es gehört zur Pädagogik dazu. Genau.
Ja, der Kohlweißling ist noch sehr häufig auch in meinem Garten, aber die Vielfalt der Schmetterlinge lässt eben auch nach.
Ja, absolut, natürlich. Ja. Christoph, was versteht Acker unter einer nachhaltigeren Welt?
Ja, wir wollen vor allen Dingen die ersten Berührungspunkte setzen. Ja, wir glauben, dass jedes Kind muss mit der Natur in Kontakt kommen, und zwar nicht nur im Buch, sondern wirklich mit den eigenen Händen und auch so ein gesamtes Jahr erleben mit seinen Auf und Abs, was auch so das Wetter angeht, was so die Bedingungen angeht, wie Gemüse wächst. Und das schärft einfach ein Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit, weil wir so vieles, was wir hier auf dem kleinen Acker sehen, können wir so auf das Leben übertragen, ja, dass wir einfach ganz anders damit umgehen müssen, dass wir respektvoll sein müssen, dass wir auch Geduld haben müssen, dass wir auch in Symbiose mit der Natur leben müssen und nicht denken, wir sind hier die Einzigen, die hier was zu sagen haben und Rechte haben. Und all das lässt sich von diesem kleinen Gemüseacker auch auf viele größere Themen übertragen, die Kinder jetzt, aber auch später natürlich dann haben und auch gute Lösungen finden müssen. Und
was muss denn deiner Meinung nach passieren, damit wir den Turn schaffen in Richtung nachhaltigere Welt?
Also ich glaube sehr daran, dass es sehr viel ums Bewusstsein geht und dass viele Menschen sich um diese Themen Gedanken machen, die gar keinen Bezug mehr dazu der Natur haben und dann eben auch falsche Entscheidungen treffen. Dieses Bewusstsein war früher ganz anders da, wenn wir jetzt an unsere Eltern oder Großeltern, vor allen Dingen Großelterngenerationen noch denken, die alle sehr, sehr nah an der Natur aufgewachsen sind und dem nochmal viel mehr Wertschätzung, viel mehr Respekt geschenkt haben und da auch andere Entscheidungen getroffen haben. Und wir versuchen das jetzt nicht zurückzudrehen. Ja? Wir wollen nicht die Kinder irgendwie 50 oder 100 Jahre zurückversetzen, sondern das eben in ihren Alltag integrieren, in ihre Welt, in ihre Lebensrealität. Und wir glauben, dass das, je digitaler wir werden, je moderner wir werden, umso wichtiger ist das, diesen Gegenpol auch zu haben und diesen Ausgleich zu haben.
Und wie können Schulecker deiner Meinung nach helfen bei all dem?
Wir glauben, dass wir über die Schul- und Kita-Ecker eben alle Kinder erreichen können. Und nicht nur die zufälligerweise das Glück haben, einen Garten zu haben oder einen Opa und Oma noch, die da ein Bewusstsein für haben, sondern gerade auch die Kinder, die vielleicht auch aus sozioökonomisch schwierigeren Verhältnissen kommen da eben gar keine Möglichkeit haben, überhaupt dieses Thema begreifen zu können. Und die Schule und Kita ist genau der Ort, wo wir alle erreichen können und auch eine Basis legen. Ja? Und wir glauben sehr stark an dieses Basiswissen. Ja? Es geht ja auch für uns nicht darum, dass wir schon die ganz großen Herausforderungen daran schildern, sondern erstmal überhaupt die Grundlagen setzen und zeigen, okay, warum ist Natur eigentlich wichtig?
Mhm. Jetzt hat Stefan uns ja gerade erzählt, dass seine Kinder hier auf dem Gymnasium schon mitackern konnten, hier ja. in der Gemüseakademie, sogar schon an der Grundschule, kann jede Schule mitmachen. Ja. Vielleicht hört uns ja jemand zu und sagt sich, Mensch, finde ich toll, das ist ein super Projekt, ich will dabei sein.
Ja, unbedingt. Also jede Schule oder jede Lehrkraft, die Interesse hat, soll sich bitte melden. Wir wollen am Ende, dass es möglichst alle Schulen haben. Es hängt dann immer ein bisschen von den Möglichkeiten ab, die wir haben, weil wir nicht ganz ohne Förderpartner auskommen. Aber da ist auch so ein bisschen die Kreativität der Schule oder der Beteiligten gefragt, da auch Lösungen zu finden. Da haben wir auch schon die kreativsten Möglichkeiten gefunden, mit Partnern zusammenzuarbeiten oder eben auch sehr viel in Eigenregie zu machen. Und alle sollen sich gerne melden bei uns.
Jetzt hat Stefan uns gerade von seinem Arbeitseinsatz erzählt, den er leisten musste.
Auf
dem Acker. Durfte. Ja. Mit Unkraut jäten. Ist es für euch schwerer, die Kinder oder die Eltern zu überzeugen? Oder sind die Lehrer das Problem, wenn jemand noch zögert?
Nein, also die Kinder sind, das kann man eigentlich durchweg sagen, die sind einfach sehr begeistert. Die haben große, leuchtende Augen. Es gibt immer welche, die jetzt erstmal nochmal Berührungsängste haben oder sagen, das ist ja doch irgendwie dreckig oder so. Aber spätestens am zweiten oder dritten Mal sind die auch dabei. Und die sind ehrlicherweise auch für uns die besten Botschafter für die Eltern, die wirklich schwieriger zu knacken sind, weil es auch schon vorgefertigte Meinungen gibt. Und da ist nicht jeder direkt Feuer und Flamme. Aber wenn so ein Kind mit einem bunten Mangold nach Hause kommen, dann werfen die Eltern das nicht weg, ja, oder sagen, nee, das interessiert mich nicht. Ja, sondern die Kinder können wirklich da viel leisten, dass auch im Zuhause sich was ändert, in der Familie was ändert. Und da versuchen wir auch anzusetzen. Und solche Elternaktionen, wie du sie auch erlebt hast, die sind Teil des Ganzen. Ne? Gerade wenn man so einen Acker einrichtet, da können viele mithelfen und damit auch einen Beitrag leisten und so eine kleine Community aufbauen.
Und vielleicht können wir mit diesem Podcast ja doch den einen oder anderen inspirieren, es einfach mal auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass Stefan, ne, dass er so eine leichte Affinität jetzt zum Mangold entwickelt hat, während dieser Folge. So eine ganz leichte.
Ja, ich könnte das bei mir durchaus machen, ja.
Oder?
Ich esse gerne Mangold. Ich kaufe den halt normalerweise, aber...
Und der wird immer so schnell schlapp, wenn man den kauft. Wenn man den direkt ernten kann, dann ist er halt noch richtig knackig.
Und der ist einfach anzubauen.
Mega einfach. Ja. Ich sag's nochmal, Samen in die Erde, wenn man sicher gehen will, einfach Mitte Mai nach den Eisheiligen Samen in die Erde. Geht auch schon früher, aber ne, just to be sure. Und dann einfach warten, wie es wächst. Immer nur die äußeren Blätter abschneiden. Von innen wächst es immer wieder nach und man kann 2 Jahre lang davon essen.
Ja.
Und wie toll die Kartoffel ist, ist natürlich sowieso klar, ne? Die wir heute im Zentrum hatten. Eine
mein
Kartoffel rein, 20 raus. Extrem effektiv, das gefällt auch mir als Ostwestfäle.
Ja.
Also ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Bei dir, Christoph, dass du heute wieder mal live dabei warst auf dem Acker. Und natürlich bei dir, Stefan, Professor Dr. Stefan Ramstorff. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt, auch über Ozeane und auch nochmal über Klimafolgenforschung. Wichtiges Thema, wichtiger Podcast in dieser Reihe. Dankeschön. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ja, das war der Acker-Podcast auf dem Acker. In 2 Wochen stehen wir auf einem anderen Acker und treffen einen neuen Gast zum Gespräch über Gemüse und Nachhaltigkeit. Wer das sein wird, das erfahrt ihr in der Acker-Community auf Instagram. Am besten ihr folgt dem Kanal jetzt direkt, dann verpasst ihr auch nichts. Abonniert diesen Podcast auch gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App. Und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Ihr könnt auch schreiben an podcast@acker.co. Und wenn ihr Lust habt, Acker oder diesen Podcast live zu erleben, dann kommt am 29. oder 30. August in die Malzfabrik in Berlin zum großen Acker-Jubiläumsfest. Mehr Infos stehen in den Shownotes. Wir sagen jetzt zu dritt bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Dankeschön.
Auf dem Acker ist eine Produktion von Pool Artists und Acker. Idee, Projektleitung und Redaktion Acker, Linda Krieg und Ronja Auerbacher. Redaktionelle Mitarbeit Acker, Christoph Schmitz und Thomas Gladys. Executive Producers Pool Artists, Maria Lorenz Buckelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists, Paula Georgi. Redaktionelle Beratung Lisa Hertwig. Aufnahme Jona Rösch und Charlotte Steinbach. Postproduktion Maria Swidrig und Christian Küker.